So, herzlich willkommen zurück zur vierten und letzten Podiumsrunde. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend, denn wir werfen noch einen Blick auf ein wichtiges Zukunftsthema, Mobility on Demand, und welche Vorteile, aber auch welche Fallstricke das für Menschen mit Behinderungen mit sich bringen kann. Wie bewährt, Sie schreiben uns wieder Ihre Fragen. Julia Marmula hat den Chat und die Mails im Blick und gibt das im Anschluss an die Präsentation wieder weiter an unsere Expertenrunde. Und bevor wir jetzt hier drei Best-Practice-Beispiele vorstellen möchten, wird uns Sabine Humpert-Kalb, die Vorsitzende des Behindertenrats in Düsseldorf, erstmal den Rahmen setzen zu den Bedürfnissen, die Menschen mit Behinderungen zu diesem Thema haben. Hallo, guten Tag, Frau Humpert-Kalb.
Schönen guten Tag, Frau Wiesler.
Mobility on Demand, das ist ein Thema, das immer mehr an Fahrt gewinnt. Was sind denn die großen Chancen, die Sie sehen aus der Sicht der Menschen mit Behinderungen? Was ist dadurch möglich oder leichter möglich vielleicht?
Ja, also wir sehen da sehr große Chancen drin, weil das einfach mehr Flexibilität, mehr Spontanität und natürlich Unabhängigkeit von anderen Menschen gewährleisten könnte. Das heißt, man kann dann einfach spontan sagen, ich treffe mich heute Abend, gehe ich mit einer Freundin ins Kino und muss das nicht Tage im Voraus planen, sondern kann das wirklich spontan.
Also wirklich große Erleichterung dann, wenn es klappt. Ja. Wenn es klappt, worauf gilt es denn zu achten für die Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen? Was ist Ihre Erfahrung? Was wird oft noch nicht bedacht bei solchen Angeboten? Oder worauf kommt es an? Was sind die wichtigsten
Punkte? Also das sind mehrere Punkte. Zum einen geht es natürlich darum, dass die Fahrzeuge barrierefrei gestaltet sein müssen. Das heißt, dass die halt eben für Rollstuhlfahrer geeignet sind, aber auch für blinde, sehbehinderte Personen. Und es ist natürlich wünschenswert, dass auf jeden Fall es auch Fahrzeuge gibt, wo E-Rollstühle reinpassen. Wichtig ist auch die Buchbarkeit, die Art und Weise. Also sprich, dass es nicht nur über eine App läuft. Und wenn, die App muss natürlich auf jeden Fall auch barrierefrei gestaltet sein. Aber es sollte halt eben auch machbar sein, dass man das übers Internet buchen kann oder auch telefonisch. Und die Zahlungsart, dass es da auch verschiedene Modelle gibt der Bezahlung, sodass das für jeden auch zu handeln ist. Ja. Dann ist es natürlich so, dass es einfach eine große Rolle spielt. Die Haltestellen, die virtuellen Haltestellen, die sollten gekennzeichnet sein und auch nach Möglichkeit wirklich sehr gut zu erreichen sein. Und wichtig ist, also wir würden es auch schön finden, wenn die auch mit Bänken ausgestattet werden, sodass zum Beispiel jemand, der einfach nicht mehr so gut stehen kann, entweder aufgrund seiner Behinderung oder auch des Alters, eine Möglichkeit hat, sich da auch hinzusetzen.
Bei Ihnen in Düsseldorf sollte ja eigentlich am 1.3. schon ein Mobility-on-Demand-Pilotprojekt der Rheinbahn starten. Das hat sich aber jetzt verzögert. Wo war das Problem?
Ja, da war es einfach so, dass der Behindertenrat leider nicht rechtzeitig mit einbezogen worden ist. Es wurde uns im Behindertenrat im September vorgestellt, das Konzept. Das ist eine Pilotphase. Und da war es dann so geplant, dass es nur über eine App zu buchen sein sollte. Da haben wir natürlich als erstes darauf aufmerksam gemacht, dass die barrierefrei gestaltet sein muss. Aber es gab nicht die Buchbarkeit über Telefon und da hat sowohl der Behindertenrat als auch der Seniorenrat gesagt, dass das ganz wichtig ist, dass das geändert wird. Und ja, das war eigentlich eine sehr schwierige Situation. Viele waren da wirklich sehr verärgert, dass wir nicht von Anfang an mit ins Boot genommen worden sind. Und dann kam es, dass die Softwarefirma, die von der Rheinbahn beauftragt worden ist, die ist insolvent gegangen. Und das tut uns natürlich sehr leid für die Softwarefirma. Fakt ist aber, dass durch unsere Initiative die Rheinbahn nochmal darüber nachgedacht hat und gesagt hat, okay, dann machen wir das auch mit der telefonischen Buchbarkeit. Mhm. Und jetzt ist das Ganze erstmal verschoben und wird wahrscheinlich zum 1. April
getestet. Das heißt, es zeigt wieder, es ist eine ganz gute Idee, sich mal mit Menschen in Verbindung zu setzen, die auch Ahnung davon haben, worum es geht, also beziehungsweise die Betroffenen einfach mit reinzunehmen, damit man tatsächlich auch diese Blickweise dann auch aus erster Hand gespiegelt bekommt. Wenn das alles gut abläuft, wann werden Sie als Behindertenrat einbezogen? Wie läuft so eine Zusammenarbeit ab?
Also normalerweise läuft es eigentlich sonst anders. Eigentlich werden wir von Anfang an mit einbezogen. Wir haben die sogenannten runden Tische in Düsseldorf. Das sind die Unterarbeitsgremien bei uns vom Behindertenrat. Und da haben wir unter anderem zum Beispiel den runden Tisch Verkehr. Und da werden dann eigentlich solche Projekte von Anfang an vorgestellt und wir beraten dann die Verwaltung, also die dementsprechenden Stellen dann. Also gerade haben wir zum Beispiel, dass ein Parkraumkonzept neu erstellt wird vom Ordnungs- und Verkehrsausschuss. Und da haben wir dann gesagt, hier, das und das fehlt uns, das und das müsste noch mitbedacht werden und haben das eingebracht. Und jetzt wird es auch nochmal überarbeitet.
Das heißt, es ist auch niederschwellig möglich und immer sinnvoll und eine gute Idee, sich mal kurz mit Fragen an den Behindertenrat zu wenden, wenn man sowas plant, richtig?
Genau. Nee, wir sind da aber auch wirklich sehr gut aufgestellt. Alle unsere Mitglieder haben selber eine Behinderung. Wir decken auch alle Behinderungsarten ab, also wirklich von der körperlichen Mehrfachbehinderung, Menschen, die taub sind, schwerhörig sind, Sehbehinderte, Blinde, kognitiv eingeschränkte Menschen und auch Menschen, die psychologische Probleme haben, also eine psychologische Behinderung haben. Und wir sind in allen Ausschüssen der Stadt vertreten des Rates und auch in den Bezirksvertretungen tätig und haben da beratende Funktion, können aber auch Anträge und Anfragen sowohl an die Ausschüsse als auch in den Rat stellen.
Vielen, vielen Dank, Frau Humpert-Karl, für den Moment. Wir holen Sie gleich wieder zur kurzen Fragerunde mit dazu. Aber erstmal steigen wir noch ein bisschen tiefer ein in die Welt von Mobility on Demand und schauen, wie die Umsetzung von so etwas ganz praktisch in der Breite im Nahverkehr funktionieren kann. Anthony Armiger, der zweite Projektleiter on Demand Mobilität beim Nahverkehrsbund Schleswig-Holstein, wird uns jetzt erzählen von zwei sehr erfolgreich verlaufenden Pilotprojekten, die kommendes Jahr tatsächlich in ganz Schleswig-Holstein eingeführt werden sollen. Bitte.
Vielen Dank für die nette Vorstellung, Daniel. Und auch ein riesiger Dank an die Deutsche Zentrale für Tourismus für die Einladung. Ich finde diese Veranstaltung sehr wichtig und die Vorträge, die ich bis jetzt gehört habe, waren sehr spannend und sehr hilfreich. So, ich hoffe, mein Beitrag kann genauso hilfreich sein wie die davor. So, genau, warum bin ich hier eigentlich? Ich bin hier, um ein bisschen über die On-Demand-Mobilität in Schleswig-Holstein zu sprechen und Ihnen ein paar Einblicke in das Projekt allgemein, also in Nahshuttle allgemein zu erzählen und auch vor allem Ihnen zu erzählen, der Weg zur Barrierefreiheit in der On-Demand-Mobilität in Schleswig-Holstein. Genau, so was ist Nahshuttle genau? Nahshuttle ist unsere Dark-Marke für die On-Demand-Mobilität im Lande. Und das ist auch der Name unserer On-Demand-Mobilitäts-App. Momentan haben wir zwei On-Demand-Verkehren in unserer Nahshuttle-Familie. Die eine heißt Remo und Remo ist in der Region Rendsburg. Und das andere ist das Smarter Dorf-Shuttle in Amt Süderbrarup. Hier habe ich ein paar Hintergrundfakten für Sie zusammengebastelt. Wichtig hier zum Vergleich sind die Unterschiede zwischen den beiden Projekten. Das eine ist das Bediengebiet. In der Region Rendsburg haben wir 75.000 Einwohner und die Region ist teils urban und teils ländlich. Andersrum ist das Bediengebiet Amt Süderbrarup sehr ländlich geprägt und das sind 11.500 Anwohner in der Region dort. Und natürlich wird es mehr in der Tourismussaison. Die Bedienzeiten sind auch ganz anders in beiden Projekten. Ich sage Projekten, weil wir immer noch in der Pilotphase hier sind. Bei Remo sind die Bedienzeiten am Wochenende, in den Abend- und Nachtstunden und dann die Bedienzeiten beim Smarten Dorf-Shuttle sind tagsüber unter der Woche, jeden Tag in der Woche. Bei Remo haben wir 5 Fahrzeuge insgesamt und bei Smarten Dorf-Shuttle haben wir 2 Fahrzeuge eingesetzt. Darauf werde ich mehr hingehen in den nächsten Folien. Wichtig auch zu erwähnen ist, dass On-Demand-Verkehr richtig beliebt geworden ist in unserem Land, nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern in ganz Deutschland und auch überall in der Welt. Und da deswegen kommen im Laufe der nächsten Jahres noch mehrere Bediengebiete zu der Nahstattelfamilie. So, ich glaube, das ist sehr wichtig für Sie zu verstehen, wie der Prozess aussieht auf Seiten der öffentlichen Hand, wenn es darum geht, die Barrierefreiheit im On-Demand-Verkehr zu erreichen. Was haben wir genau getan? Ich finde, das ist ein guter Anschlussvortrag zu Frau Humpert-Kalb, weil es geht genau um die gleichen Sachen. Also man muss mit die Beauftragten für Menschen mit Behinderungen sprechen, mit den Ausschüssen. Und genau das haben wir gemacht, und zwar von Anfang an. Ganz am Anfang mussten wir ein Konzept erstellen. Was ist On-Demand-Mobilität? Was wollen wir damit erreichen? Wie sollte das genau aussehen? Und wo wollen wir das genau platzieren? Das Zweite, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Zielgruppen definiert. Hier haben wir unter anderem die Leute festgestellt, also wir haben genau gesucht, welche Menschen werden dieses Angebot in Anspruch nehmen. Und ehrlich gesagt, wir haben alle Menschen berücksichtigt, was sehr schön ist. Ich glaube, das Wort des Tages ist Inklusivität. Und ich bin auch der Meinung, wenn irgendwann in der Zukunft Außerirdische unsere Welt besuchen, würden sie Nahshuttle nutzen können. Brauchen vielleicht nur ein Dolmetscher oder einen Übersetzer dabei. Wir haben Beispiele, also die Beispiele sind genau Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen, Familien, aber auch Touristen und Flüchtlinge. Wir haben einige Landesunterkünfte für Flüchtlinge in unseren Bediengebieten, und deswegen haben wir auch Arabisch in unserer App als Angebot, Sprachangebot. Nachdem wir die Zielgruppen definiert haben, sind wir auf den entsprechenden Gremien, Verbänden, Organisationen und auch unsere Kollegen bei der NASH und bei den Kreisen zugegangen, und wir haben uns mit denen ausgetauscht, um einfach zu sehen, was genau wichtig ist für die Barrierefreiheit in On-Demand-Verkehr. So ein paar Beispiele hier mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, sind zum Beispiel unsere Kollegen von den NASH, Milan Boyer. Shoutout an Milan, der ist heute als Zuhörer dabei. Auch unsere Busplaner und Busplanerinnen für die Innenausstattung von den Fahrzeugen. Runder Tisch von mobilitätseingeschränkten Reisenden auf Landesebene. Wir haben auch mit dem berühmten Herr Rau Krauthausen und seiner Organisation Sozialhelden gesprochen und ein bisschen ausgetauscht, was seine und ihre Meinungen dazu sind. Und wir haben uns ausgetauscht mit anderen On-Demand-Mobilitätsverkehren auf die ganze Welt ausgetauscht. Dann haben wir Anforderungskataloge für unsere Projektpartner erstellt und dann entsprechend kommuniziert. Und Beispiele hiervon sind unsere Software-Dienstleister Eoki. Herr Permanjansen ist gleich dran mit seinem Vortrag von Eoki und auch unser Betreiber Transdev vor Ort. So, es geht darum, eine Liste von den Anforderungen für die Software und für die Fahrzeuge zum Beispiel und der Umsetzung des Betriebs zu entwickeln und dann entsprechend zu kommunizieren. Und dann im Laufe des Projektes wollen wir einfach schauen, wurden diese kommunizierten Anforderungen umgesetzt? Und wenn ja, super. Wenn nein, was können wir genau machen, um sicherzustellen, dass die umgesetzt werden? Wie sieht die digitale Barrierefreiheit der Nahshuttle-App aus? Unsere Nahshuttle-App ist für blinde und sehbehinderte Menschen bedienbar. Die App kann zum Beispiel den Text laut hervorlesen, und der Fußweg zur nächstgelegenen virtuellen Haltestelle wird über Google laut vorgelesen auch. Auch für Senioren und sehbehinderte Menschen ist die App bedienbar. Der Text in der App kann entsprechend angepasst werden und vergrößert werden, damit er besser sichtbar ist. Und wir haben auch sichergestellt, dass ein Telefon-Hotline angeboten wird, weil viele Menschen sind nicht so digital affin oder haben auch kein Handy dabei. Und deswegen, es gibt auch die Kundenzentrale wurden auch geschult, um den Leuten zu begleiten, während sie zur nächstgelegenen Haltestelle laufen. Und was sehr interessant ist, ist bei unserer On-Demand-Mobilitäts-App-Anbieter Yoki, wir haben die Möglichkeit, in Dispositionssystem die Haltestellen entsprechend einzuprogrammieren und die Barrierefreiheit da entsprechend einzuordnen oder zu einzutragen, sodass das intelligente Algorithmus, was der On-Demand-Verkehr nutzt, dies entsprechend berücksichtigt, sodass zum Beispiel ein Puffer eingeplant wird, wenn ein zum Beispiel Rollstuhlfahrer oder Fahrerin einsteigt. Wie sieht die Barrierefreiheit bei unseren Shuttles aus? Hier auf der rechten Seite sehen Sie zwei von unseren Shuttles. Der erste oben ist ein LAVC, ein London Cabby, und der unter ist ein MAN TGE Euro 6. Jeder von unseren Fahrzeugen sind barrierefrei ausgestattet. Das heißt, Rollstuhlfahrerinnen können auch mit uns fahren. Wir haben auch interessanterweise den Auftrag, emissionsfreie Fahrzeuge einzusetzen, aber wir haben festgestellt, dass die Fahrzeuge zu klein sind für E-Rollstühle. Deswegen haben wir einen Diesel-Sprinter eingesetzt, diese MAN TGE Euro 6. Und damit können wir auch E-Rollstühle befördern. Wir haben auch die Ausstattung entsprechend umgesetzt, sodass es barrierefrei ist, und unsere Fahrer und Fahrerinnen entsprechend geschult, sodass die wissen genau, was zu beachten ist, wenn Menschen mit Behinderungen oder mobilitätseingeschränkte Menschen befördert werden. Und auch unser Marketingkonzept ist barrierefrei gestaltet. Die Webseite, die wir haben, ist barrierefrei lesbar, und auch unsere Marketingkampagne wurde auch entsprechend so gestaltet. Genau, und das war's von mir.
Sehr schön. Herzlichen Dank, Anthony. 1000 Fragen wahrscheinlich, aber die können wir gleich noch beantworten. Und laufen können diese ganzen Projekte ja nur, wenn die Buchung auch funktioniert, haben wir gerade schon gehört. Da kommt Markus Fellmann-Janssen ins Spiel, Head of Sales der Dachregion bei Yoki. Er hat schon vor 7 Jahren die ersten Entwicklungen des DB-Konzerns im Bereich autonomes Fahren verantwortet. Jetzt kümmert er sich mit Yoki vor allem um zwei Dinge beim Audio-on-Demand-Verkehr, Analyse und Buchungssoftware. Bitte, Herr Fellmann-Janssen.
Ja, herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Ich schaue mal, dass ich weiterklicken kann. Das ist jetzt gerade nicht der Fall. Ah, hier unten, jetzt sehe ich es. Prima. Ja, nachdem Sie jetzt gesehen haben, wie ein ganz konkretes Projekt mal umgesetzt wurde und eben Anthony auch mit den Anforderungen, die gestellt sind, eben auch uns dazu veranlasst haben, die App noch weiter zu entwickeln. Wir haben damals die App mit dem Arbeitskreis der Menschen mit Behinderungen bei der Deutschen Bahn entwickelt. Also wir haben da frühzeitig Leute mit reingenommen, die dann getestet haben, kann man die App auch barrierefrei nutzen? Und dennoch mussten wir feststellen, als wir zum Beispiel den Kunden Deutsche Telekom hatten, die haben uns richtig durch die Mangel gedreht und haben eben nochmal dafür gesorgt, dass die App nochmal neue Funktionen bekommen hat, die dann eben wichtig sind für eben Menschen mit einer Sehbehinderung und Ähnlichem. Also insofern, wir sind da von Anfang an eigentlich bei der Entwicklung unterwegs, aber ich möchte Ihnen nochmal kurz erklären, wer ist überhaupt Yoki? Sie haben schon gehört, wir betreiben diese Plattform. Wir sind eine 100%ige Bahntochter, sind ein Start-up innerhalb des Bahnkonzerns, weil wir uns frühzeitig auch die Frage als Konzern gestellt haben, wie werden wir genau auf diese Thematik autonome Flotten, autonome Fahrzeuge reagieren und wie können wir den ÖPNV mit diesen Entwicklungen verbessern. Und insofern, wir beschäftigen uns als Yoki mit drei Themenbereichen. Das erste ist, aktuell gibt es noch ganz wenige sinnvolle Anbindungen im Bereich autonom. Das wird sich relativ schnell ändern. Da kommt ja auch noch ein Vortrag und ich werde noch etwas dazu sagen auch. Aber in erster Stelle sind diese Angebote, wie sie Anthony auch in Schleswig-Holstein dargestellt hat, fahrerbasiert. Und damit natürlich auch relativ kostenintensiv. Und darum stellt sich immer die Frage, wo setze ich denn solche Verkehre ein? Und ich sollte sie eben da einsetzen, wo sie den höchsten Mehrwert haben. Und darum haben wir uns bei einem Tätigkeitsfeld neben der Plattform auch auf das Thema Mobility Analytics konzentriert, dass wir eben sagen können, wo sind heute Schwachstellen im öffentlichen Angebot und wie kann ich die denn schließen? Und da ist zum Beispiel On-Demand ein Angebot, es könnte aber auch natürlich eine Fahrradverleihstation oder Ähnliches sein. Das ist ein weiterer Punkt. Und wir glauben, dass auch dieser Ansatz eben der Analyse auch ein wichtiger Weg ist, Barrierefreiheit tatsächlich sicherzustellen und dahin zu kommen. Jetzt habe ich ein paar Mal zu häufig geklickt, weil er nicht reagiert hat. Ja, schauen wir mal. Ich warte gerade, dass der Bildschirm wieder auf der richtigen Seite ist. So. Ansonsten, wie gehen wir vor bei diesen Analysen? Wir schauen uns als erstes an, wie wollen sich Menschen im Raum, der betrachtet wird, tatsächlich bewegen? Also bei uns geht es nicht darum, dass wir uns anschauen, okay, welche Busse fahren denn irgendwo und wo hat man Taxen, die vielleicht einen Anrufsammeltaxi zur Verfügung stellen, sondern bei uns stellt sich die Frage, da wollen Menschen von A nach B und welche Optionen haben sie denn für diesen Weg? Sie können den PKW nutzen, sie können die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, aber sind diese Wege auch konkurrenzfähig? Und genauso kann man bei dieser Betrachtung natürlich auch schauen, wie barrierefrei sind diese Wege. Das heißt, wir kennen nicht alle Situationen an den Haltestellen tatsächlich. Da muss man dann mit regionalen Experten ins Detail gehen, wenn man dann Lösungsansätze findet. Aber wir gucken im Groben eben, welche Fahrzeuge können da eingesetzt werden, wie lang sind Fußwege, die Leute in Anspruch nehmen müssten und Ähnliches. Und daraus können wir Schwachstellen identifizieren. Und aus diesen Schwachstellen können wir dann sagen, welche Lösungsangebote könnt ihr da nutzen? Also was kann man verwenden, damit es dann wirklich vorangeht? Und das ist dann tatsächlich die Angebotskonzeption, die wir dort machen. Und in dieser Angebotskonzeption können wir dann auch x-fach durchspielen, welche Lösungsansätze verbreiten oder sind mit welchen Kosten verbunden, aber auch mit welchen Effekten bei den Umstiegen, sodass wir feststellen können, bringt dieses Angebot tatsächlich etwas? Würde jemand, der dann Auto fährt, umsteigen oder verbessert sich die Situation für Menschen, die heute gar nicht an der Mobilität teilnehmen konnten, diese Situation deutlich? On-Demand-Mobilität, ja, man verbindet es häufig mit städtischen Verkehren, irgendwelche Hipster-Angebote, die man jetzt zusätzlich nutzen kann. Das ist nicht der strategische Ansatz, den wir verfolgen, sondern wir sagen eher, der Schwerpunkt ist tatsächlich der ländliche Raum. Nicht nur, es kann auch der Suburbane sein, also überall da, wo Linienverkehre eher schwächer ausgeprägt werden, weil es ist ja die klassische Situation, wenn der Raum sich ausbreitet, also die Stadt in die Randbereiche kommt, dann wird es immer schwerer mit Linienverkehren die Fläche sinnvoll zu erschließen. Und was ich jetzt Ihnen hier zeige auf der Folie, sind eben Anwendungsfälle, bei denen man On-Demand-Verkehre nutzen könnte. Also ganz links haben wir einen städtischen Case. dass wir sagen, da sind Stadtzubringer, also es gibt diese Hauptlinien und da kann der On-Demand ein Zubringer zu diesen Hauptlinien sein, weil je weiter ich mich in der Fläche ausdehne, desto weiter sind Menschen auch von diesen Hauptlinien, die möglichst schnell und geradlinig ja auch geführt werden, damit sie attraktiv werden, von diesen Haltepunkten entfernt. Und solche Zu- und Abbringer, das kann der On-Demand-Verkehr machen. Oder Sie haben die Situation, dass irgendwelche Busse im suburbanen oder auch im ländlichen Raum alle möglichen Dörfer und Siedlungspunkte erschließen, ja, damit die Fußwege möglichst gering sind. Dadurch werden aber diese Busverbindungen auch unattraktiv und dann kann man dafür, könnte man die Lösung wählen, zu sagen, ich attraktiviere die Buslinie, indem ich sie begradige, weniger Haltepunkte mache, aber die Erschließung eben durch eine On-Demand-Shuttle sicherstelle und die Haltepunkte dann auch noch dichter an die jeweiligen Wohnorte und Punkte heranbringe.
Ich gehe gerade mal rein, Herr Pellmann-Janssen, weil irgendwer hat das Mikro offen und im Hintergrund redet jemand. Vielleicht könnte jemand, ja, jetzt ist leise. Und Herr Pellmann-Janssen, Sie haben noch 30 Sekunden, dann ist ja, die Zeit okay. Definitiv vorbei.
Genau, und insofern das Gleiche dann auch im absolut ländlichen Raum, dass wir dort eben sagen, wir ergänzen komplett oder ersetzen komplett dann auch Buslinien, die nicht sinnvoll heute im ländlichen Raum ganz selten durch die Gegend fahren. Also das sind Anwendungsbereiche, die man im Einzelnen nutzen kann für solche Shuttle. Und ich hatte ja am Anfang auch gezeigt, dass eben wir uns auch mit dem Thema autonome Verkehre beschäftigen, weil das ist natürlich die Perspektive, dass ich sage, die Shuttle sind heute Fahrer besetzt, aber das Ziel wird es sein, diese Shuttle dann auch autonom zu betreiben und damit eben ja auf der einen Seite die Kosten zu senken, aber das größere Problem, das wir heute haben, ist überhaupt Fahrer für diese Shuttle zu finden, weil das ist Ihnen all bekannt, dass da eben die Situation heute nicht mehr so gut ist, dass man einfach Arbeitskräfte in dem Bereich findet.
Genau, und das ist jetzt die perfekte Rampe, genau. Die würde ich jetzt auch direkt nehmen, nämlich an den nächsten Redner, weil wir gucken jetzt genau auf diese weitere Zukunft, nämlich zum autonomen Fahren. Erstmal Ihnen herzlichen Dank, Herr Pellmann-Janssen, wir sehen uns ja gleich noch kurz zur Fragerunde. Aber jetzt kommen wir zum autonomen Fahren und dazu übergeben wir den Bildschirm jetzt an Jochen Benz, Leiter Key Account Management und Geschäftsentwicklung bei der ZF Mobility Solution GmbH und er wird uns jetzt erläutern, wie ein großes Unternehmen mit dem Thema Barrierefreiheit umgeht und welche Bedeutung das autonome Fahren hat. Bitte, Herr Benz.
Vielen Dank, Frau Wiesler. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich gehe davon aus, ich habe noch 10 Minuten. Oder hat sich an der zeitlichen Vorgabe was geändert?
Sie haben eigentlich 10 Minuten, aber wenn Sie schneller sind, freuen wir uns, weil wir ein bisschen gezogen haben. Aber Sie haben Ihre 10 Minuten eigentlich.
Alles klar, verstehe, genau. So, dann. Komme ich jetzt gerade nicht auf die nächste Folie? Genau. Genau, jetzt bin ich auf der richtigen Folie. Autonomes Fahren ist ein sehr komplexes Umfeld und ich darf ganz offen und ehrlich in dieser Runde sein, mitunter auch teilweise sehr emotional. Und bevor ich gleich in den Vortrag einsteige, möchte ich Sie ganz kurz einmal fragen, ob Sie für sich schon irgendwelche Erfahrungen mit autonomes Fahren gemacht haben. Stehen Sie dem Thema positiv gegenüber oder negativ? Oder haben Sie vielleicht noch keine abschließende Meinung zu diesem Thema? Ich für meinen Teil, weil ich natürlich beruflich mit diesem Thema jeden Tag zu tun habe, kann Ihnen sagen, sehr, sehr oft wird die Frage gestellt, was bringt es oder was bringt es nicht? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn am Ende der Diskussion Sie für sich die Frage beantworten können, nicht was spricht dafür oder dagegen, sondern vielmehr, für die zukünftige Lebensweise, die wir uns vornehmen ob diese ergänzende Mobilitätsform hier ein Befähiger sein kann oder auch nicht. Ich möchte ganz natürlich darauf eingehen, was wir als Industrieunternehmen berücksichtigen, um Barrierefreiheit gewährleisten zu können. Erlauben Sie mir ganz, ganz kurz das Unternehmen vorzustellen. Ich verspreche Ihnen, es wird nicht werblich, es wird nur informativ werden. Ich möchte Ihnen auch ganz kurz die Rahmenbedingungen, die Ausgangssituationen des Marktes darstellen und dann auf das Thema Barrierefreiheit eingehen. Ganz, ganz wichtig beim Thema autonomes Fahren ist das Thema Sicherheit. Das steht wirklich an erster, an zweiter und an dritter Stelle. Ich kann Ihnen versichern, ein Unternehmen wie ZF, groß geworden als Mobilitätsunternehmen, wird nicht in diesen Markt gehen, wenn am Ende die Technik sicherer ist als der Mensch selbst. Das ist vielleicht noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, diese Vorstellung. Aber wenn autonomes Fahren nicht sicherer ist, dann werden wir auch vom Gesetzgeber gar nicht die Vorgaben bekommen, überhaupt in den Straßenverkehr zu gehen. Und dem ist sich das Unternehmen bewusst. Und das ist für uns auch keine Spielwiese. Wir wollen diese fahrerlosen Fahrzeuge großflächig in den Einsatz bringen. Warum möchten wir dies und wie haben wir das vorgesehen? Ich möchte ganz kurz auf die Rahmenbedingungen eingehen wollen. Zunächst einmal ist nur leider ein kleiner Versatz gerade dabei. Jetzt bin ich auf der richtigen Folie. Wir sind teilweise mit der Situation konfrontiert, dass wir ein sehr, sehr hohes Verkehrsaufkommen haben, was zu Umweltverschmutzung führt. Wir haben das Phänomen, dass wir teilweise beim öffentlichen Personennahverkehr überfüllte oder auch leere Busse haben. Leere Busse sind aus Sicht des Betreibers und des Landkreises nicht wirtschaftlich. Dann haben wir die Herausforderung, den ländlichen Raum anzubinden. Und es ist gerade schon durchgeklungen, leider zunehmend verschärfen das Thema Mangel an Busfahrerinnen und Busfahrern. Da darf ich Ihnen eine Zahl nennen, die kommt nicht von uns, die kommt vom Branchenverband. Es ist davon auszugehen, dass wir bis 2030 alleine in Deutschland einen Mangel von 87.000 Busfahrern haben werden. Gleichzeitig hat die Bundesregierung das Ziel ausgegeben, bis 2030 den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen, zu verdoppeln. Und da sind dann ergänzende fahrerlose Systeme. Diese Frage stellt sich gar nicht. Es ist ein Ding der Notwendigkeit. Und dass es bereits automatisierte, autonome Projekte in Deutschland gibt, das ist gar nicht neu. Wir haben allein heute etwa 50 Projekte im ganzen Bundesgebiet verteilt. Keines davon im Realbetrieb. Das sind größtenteils Projekte, die noch in der Erprobungsphase sind. Aber Sie können heraushören, dass hier großflächig der nächste Schritt angegangen wird. Wenn wir den Blick zu unserem Nachbarland in die Niederlande werfen, kann ich Ihnen sagen, dass wir dort bereits Fahrzeuge mit Geschwindigkeiten von 40 km/h fahrerlos im Einsatz haben. Der nächste Schritt ist jetzt der, diese Fahrzeuge auch in den deutschen Markt zu bringen, mit relativ hohen Geschwindigkeiten von Stand heute 40 Stundenkilometern. Ganz wichtig für Sie, für uns alle, ist das Thema Sicherheit. Diese Fahrzeuge, die werden besser sehen und hören können als der jetzige Autofahrer. Wir haben über 40 Augensensoren an einem Fahrzeug angebracht. Es gibt kein toter Winkel. Es gibt auch 6 Mikrofone innerhalb und außerhalb des Shuttles, um auch hier Geräusche wahrnehmen zu können. Und fahrerlos, eine ganz wichtige Botschaft, heißt nicht, dass es keine Beaufsichtigung gibt. Sie müssen sich das so vorstellen, es gibt zwar keinen Fahrer mehr an Bord, aber es gibt eine Person, ähnlich wie am Flughafen, eine Art Fluglotse in einem Tower, der parallel mehrere dieser Shuttles mit beaufsichtigt und der dann auch kontaktiert werden kann. Kontaktiert, er kann angerufen werden aus dem Shuttle heraus, er kann auch über einen Monitor, kann er hinzugenommen werden, um hier eben direkt in die Kommunikation mit den Fahrgastinsassen zu gehen. Autonome Shuttles sind sehr, sehr komplex. Das Shuttle selbst ist das Herzstück, um fahrerlos fahren zu können, braucht es aber viel, viel mehr. Da braucht es die Kommunikation mit der Umwelt, da braucht es Ladeinfrastruktursysteme. Da möchte ich jetzt in Anbetracht der Zeit gar nicht näher drauf eingehen, sondern ich möchte gleich auf das Thema Barrierefreiheit springen. Da bin ich jetzt an der richtigen Folie angelangt. Ich möchte anfangen damit. Zunächst einmal, das Shuttle, was wir aktuell in der Entwicklung haben, verfügt über einen sogenannten Krebsgang. Wir haben zwei schwenkbare Achsen. Dadurch können wir gewährleisten, dass wir mit relativ hohen Geschwindigkeiten bis auf unter 3 Zentimeter an die Rampe heranfahren können. Das ist ganz, ganz wichtig. Dieses Fahrzeug verfügt über elektrische Doppelseitentüren. Die Einstiegshöhe des Fahrzeuges ist nivellierbar. Wir haben eine Niederflurtechnik. Wir können das Fahrzeug bis auf 250 mm entsprechend absenken. Gemäß der Straßenverkehrszulassungsordnung ist das Fahrzeug serienmäßig mit einem Rollstuhlplatz und allen dafür erforderlichen Anbringungen vorgesehen. Und jedes Fahrzeug verfügt selbstverständlich über eine elektrische Rollstuhlrampe, die integriert ist. Des Weiteren möchte ich nochmals betonen, dass es zwar keinen Fahrer mehr an Bord gibt, aber zu jedem Zeitpunkt eine Aufsicht hinzugenommen werden kann. Das kann über Mikrofone erfolgen, das kann aber auch über Monitore erfolgen, dass man eine direkte Kommunikation hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch nehmen Sie das Beispiel vielleicht von Schulkindern, die Sie vielleicht in einem Shuttle raufen, oder wenn eine Person vielleicht einen Kreislaufzusammenbruch bekommt. Es gibt im Fahrzeug eine Innenraumüberwachung und somit ist sekundengenau gewährleistet, dass in Notfällen dann auch Rettungsfahrzeuge entsprechend angefordert werden können. Wir sind momentan in der Entwicklung dieser Fahrzeuge und bereiten den Markteintritt vor. Wir möchten bis Anfang 2026 im Mischverkehr mit Geschwindigkeiten von 50 Stundenkilometern fahrerlos unterwegs sein können. Und wir beanspruchen nicht für uns, dass wir alles auf dem Radar, auf dem Schirm haben. Und deswegen lade ich Sie gerne dazu ein, wenn Sie Fragen oder auch Anmerkungen an uns haben, die sich jetzt aus diesem Vortrag ergeben haben. Sie können hier meine E-Mail entnehmen, jochen.benz@zf.com. Ich freue mich sehr, sehr gerne, mit Ihnen in den Austausch zu gehen. Ich bedanke mich.